Ihr habt uns eine längere Frage geschickt und übrigens vielen Dank dafür. Wir freuen uns über solches Feedback. Es ging um das Thema Befreiung von der Sünde oder von der Macht der Sünde, besser gesagt. Dazu hatten wir ja eine Videoserie gemacht und da war eine Frage zurückgekommen. Ich habe versucht, die mal so ein bisschen auseinanderzubrechen in vier Einzelfragen. Das war eine längere Frage und möchte die jetzt kurz durchgehen. Da heißt es erstmal in eurer Mail: Ich weiß von mir und anderen in meinem Alter, dass das Thema für sie sehr interessant ist. Und das ist schon mal gut. Das ist ein wirklich extrem wichtiges Thema für das praktische Glaubensleben. Dann kommt die Frage 1. Was heißt es, nichts von mir zu erwarten, sondern den Geist wirken zu lassen? Das geht also zurück auf unsere Besprechung von Römer 6 bis 8. Und wir hatten gesagt, eine Haupteinsicht, zu der man kommen muss, oft durch Erfahrung, ist: Ich kann nicht in eigener Kraft so leben, dass es Gott gefällt, sondern ich muss von mir wegschauen und ich muss den Geist wirken lassen. Ich lese nochmal die beiden Stellen vor. Das eine war Römer 7, Vers 18. Da steht: Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Und ich sollte dazu sagen, schon vorher in Vers 15, da sagt er: Ich tue nicht das, was ich will, sondern ich tue das, was ich hasse. Ja, das übe ich aus. Das heißt, da ist ein Mensch, der strengt sich an, er merkt: Ich habe nicht die Kraft, Gott zu gefallen. Er kommt zu der Einsicht: Ich habe noch die sündige Natur und ich habe sogar nichts Gutes, was in mir, in meinem Fleisch wohnt. Und damit ist der Weg an sich frei. Jetzt kann er sagen: Gut, ich höre jetzt auf, mich selbst zu analysieren. Ich höre auf mit meiner ganzen Introspektion. Ich brauche nicht mehr in mich hineinschauen, um zu sehen, ob ich wachse, ob ich Gott gefalle. Ich bin zum Ende gekommen mit mir. Und dann kommt die eigentliche Energie, in der ein Christ leben kann, nämlich in Kapitel 8. Da steht in Vers 4 am Ende der kurze Satz: Sondern nach dem Geist wandeln. Und darauf bezieht sich jetzt auch so etwas die Frage: Ja, was heißt das, nach dem Geist wandeln? Was passiert denn, wenn man das tut? Wir wissen aus anderen Stellen, ja, das bekommen wir jetzt nicht in diesem Abschnitt, aber wir wissen aus anderen Stellen, ja, was der Geist Gottes tut. Wenn der Geist Gottes wirkt, das merkt man ja nicht daran, dass viel vom Geist geredet wird, sondern das merkt man daran, dass der Geist Gottes immer die Person des Herrn Jesus vorstellt. Ich lese mal einen Vers dazu. Man könnte mehrere anführen, aber Johannes 16. Da steht in Vers 14, der Jesus sagt über den Heiligen Geist: Er wird mich verherrlichen. Das ist eigentlich das Zeichen dafür, dass der Geist Gottes wirkt. Er beschäftigt uns mit dem Herrn Jesus, er macht ihn groß. Von dem Meinen wird er empfangen und es euch verkündigen. Ja, das ist es eigentlich. Das heißt im Geist wandeln. Dem Geist erlauben, dass er uns mit dem Herrn Jesus beschäftigt. Jetzt kann es natürlich sein, dass wir mal das Gefühl haben, das klappt nicht bei uns. Der Geist kann im Moment nicht so recht wirken. Und das liegt dann normalerweise daran, dass wir etwas Verkehrtes getan haben, das wir einfach bekennen müssen. Wir haben, wie das heißt, in Epheser 4, Vers 30, den Heiligen Geist betrübt. Und dann muss der Geist sich damit beschäftigen, dass wir das einsehen und bekennen. Und danach ist er wieder frei und kann uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen. Und das gibt uns die Freude und die Kraft, ja, für ihn zu leben. Dann habt ihr weiter gefragt: Wie kann ich das praktisch verstehen und verwirklichen? Ja, die praktische Seite ist tatsächlich die, dass ich aufhöre, in mich selbst hineinzuschauen. Dass ich aufhöre, mich zu analysieren, außer zum Selbstgericht. Ja, ich lese das Wort Gottes, ich wende das auf mich an und ich sage: Gut, da und da habe ich einen Fehler gemacht, ich bekenne das. Und dann ist der Geist Gottes frei zu wirken. Ja, wie funktioniert das jetzt, dass ich dadurch die Kraft bekomme und nicht mehr sündige? Ich lese mal noch einen Vers dazu aus Epheser 5. Und da steht, was passiert, wenn man dem Geist tatsächlich diese Freiheit gibt, uns zu erfüllen und zu wirken. Da steht nämlich: Werdet mit dem Geist erfüllt, reden zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in eurem Herzen, danksagend allezeit dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Also, die Zeichen davon, dass der Geist uns erfüllt und wirkt, sind, dass wir Lob haben, ja, dass wir singen, dass wir beten, auch Dank sagen. Und dann kommt noch ein Kennzeichen etwas später, einander untergeordnet in der Furcht Christi. Das ist das, was der Geist tut. Und der Geist gibt uns dann diese Freude, wenn wir mit dem Herrn Jesus beschäftigt sind, sodass, wenn die Versuchung kommt, dass wir dann nicht einen großen Kampf führen, sondern wir sagen einfach, ich bin so glücklich. Wir sagen zu der Sünde, du kannst mich gar nicht glücklicher machen. Ich bin glücklich mit dem, was ich bekommen habe, und wir gehen unseren Weg weiter. Die dritte Frage heißt, du hattest das Beispiel gebracht, wo der Lokführer den Schlüssel rumdreht. Das leuchtet mir ein, aber wo finde ich das in Römer 8? Vielleicht nochmal ganz kurz zur Erinnerung oder auch für die Serie nicht gesehen haben über Befreiung. Ich hatte die Illustration gebracht, dass ein Zug im Bahnhof steht, 1000 Leute kommen und versuchen, den Zug zu schieben, und sie schaffen das sogar und bekommen ihn einen Meter vorwärts, und dann steht der Zug wieder still. Und dann kommt ein anderer Mann und er steigt vorne ein, er dreht den Schlüssel herum und die Lok fährt los. Warum? Nicht, weil er stärker ist, sondern weil er sich eine andere Kraft zunutze macht. Ja, die Kraft des Motors, der dann eben die Lok antreibt. Und ich hatte gesagt, da ist ein Bild davon. Die schieben, die versuchen es praktisch in eigener Kraft. Und der einsteigt und den Schlüssel rumdreht, der benutzt die Kraft außerhalb von ihm, also die Kraft des Geistes. Und jetzt heißt die Frage hier, das ist schon sehr plausibel, aber wo finde ich das in Römer 8? Ich bin ganz froh, dass die Frage kommt. Ich kann das dadurch vielleicht ein bisschen verdeutlichen. Man unterteilt das vielleicht besser in zwei Fälle. Der eine Fall ist der Normalfall. Die Zündung ist schon an. Man steigt ein und fährt los. Das ist Römer 8. Ja, da steht einfach, wir wandeln in der Kraft des Geistes. Und dadurch werden die Forderungen des Gesetzes nebenbei als Nebenprodukt sozusagen erfüllt. Das ist das normale christliche Leben. Ja, einsteigen und in der Kraft des Geistes leben. Der Fall, wo man nicht so handelt, wo entweder die Zündung aus ist oder wo man gar nicht erst einsteigt und versucht, in eigener Kraft den Zug zu schieben, das ist der Fall, wo ich sage, ich kann das schon. Ich kann dem Herrn gefallen, ich muss mich nur anstrengen. Ich muss das und das und das alles tun und dann kriege ich das schon hin. Und diese Haltung, die setzt mich in den Mittelpunkt. Ich beschäftige mich mit mir. Ich nehme auch den Blick weg vom Herrn Jesus. Und das ist fatal. Und das kann nur dazu führen, dass ich versage, weil meine eigene Kraft nicht stark genug ist. Ja, ich hoffe, die Unterscheidung hilft ein bisschen, das Beispiel besser einzuordnen. Und dann kam die vierte Frage. Die andere Sache, die mir noch nicht ganz klar ist, ist die Brücke zwischen Römer 7 und Römer 8. Sehr gute Frage. Das ist nämlich ganz wichtig zum Verständnis. Man muss einfach beachten, dass Römer 7, ja, ab Vers 7, eine Einschaltung ist. Wir haben eigentlich die Lehre der Befreiung in Römer 6 bis 8, auch schon 5, zweite Hälfte. Und die Lehre der Befreiung, haben wir gesehen, die sagt ja einfach, wir sind mit Christus identifiziert, deshalb sind wir mit ihm gestorben. Wir dürfen uns so betrachten. Wir sind frei von der Sünde, Römer 6, und frei vom Gesetz, Römer 7, der Anfang. Und dann geht es weiter in Römer 8. Wir sind in Christus Jesus, neue Stellung. Ja, wir haben diese Kraft des Geistes des Lebens, die ist stärker, die hilft uns im Geist zu leben. Und auch, dass wir die alte Natur noch haben, ist kein Problem, denn wir wissen, Gott hat diese alte Natur schon gerichtet. Mit kein Problem meine ich, ich brauche keine Sorge haben, dass ich jetzt etwas Besonderes unternehmen muss, um Gott zu gefallen oder ihm gar nicht gefallen könnte, weil ich die alte Natur noch hätte. Nein, Gott sagt, damit habe ich längst gehandelt, die ist gerichtet. Der Einschub, Römer 7, ist eigentlich eine Beschreibung des Umweges, den wir in der Praxis oft machen. In der Praxis lernen wir das eben nicht so leicht, zu sagen, naja, ich bin mit Christus gestorben. Also bin ich auch darf ich mich der Sünde für tot halten? Auch dem Gesetz bin ich gestorben. Also lebe ich im Geist und fertig. Nein, in der Praxis brauchen eben die meisten eine längere Zeit, um zu lernen, ich kann es tatsächlich nicht in eigener Kraft. Ich schaffe es nicht. Ich versage immer wieder. Also kurz zusammengefasst, man könnte sagen, Römer 6 bis 8 ohne die Einschaltung, das ist der eigentliche Weg zur Befreiung. Die Einschaltung, Römer 7, ist der Umweg, den wir in der Praxis oft gehen. Ja. Wir können sagen, dass Römer 6 bis 8 die Lehre ist. Der Einschub beschäftigt sich mit der praktischen Komplikation. Und jemand hat es mal sehr schön so auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, es ist eigentlich derselbe Kampf, aber eine andere Person führt den Kampf. In Römer 7 führe ich den Kampf selber in meiner eigenen Kraft. Und in Römer 8, da ist es der Heilige Geist, der diesen Kampf führt, der mir einfach die Kraft gibt, mit und für den Herrn Jesus zu leben.